aber dieses Wort, was Gott mir gegeben hat, nicht wieder einpacken und sagen, das machen wir nicht. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten, aber wisst ihr was, das ist so gut, in der Gegenwart und in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Mein Predigtthema heute heißt Leben in Freiheit. Leben in Freiheit. Okay, ich weiß, dass wenn man über Freiheit spricht, bei vielen Menschen eine gewisse Assoziation abgeht. Ja? Also, zum Beispiel, Gott sei Dank sind heute keine Portugiesen hier. Wie wäre das wohl, wenn jemand für Portugal einen Urlaub gebucht hätte? Gelitten, hätte man gesagt. Das ist ihm verwehrt worden, stimmt's? Okay, ist nicht so schlimm, kann man sagen. Aber wir merken sofort, dass gewisse Freiheiten, die wir im Leben manchmal selbstverständlich nehmen, nicht einfach selbstverständlich sehen. Wenn ich eine Predigt halten würde über Leben in Freiheit, stellt euch bitte Folgendes vor: Es wäre mir möglich, ich könnte nach Nordkorea fliegen und würde dort predigen über ein Leben in Freiheit. Ich müsste mir sehr genau überlegen, was ich sage, oder? Viele, die wissen, was in Nordkorea ist, ich könnte auch noch andere Länder hier herbeiführen. Ja? Und wir haben gemerkt, dass das Leben, was Jesus uns gegeben hat und wir seine Nachfolger sein wollen und auch sind, dass das nicht immer, also dass es nicht immer einfach so easy geht. Selbst in Deutschland. Wir haben es gerade noch mal live gehört. Wie ist das wohl, wenn ich von Leben in Freiheit spreche und hier würde jemand im Rollstuhl sitzen und ist behindert und amputiert und ich würde von einem Leben in Freiheit sprechen? Wie wäre das wohl, wenn mich jemand aus dem Gefängnis anrufen würde und würde sagen, lieber Pastor Jochen, wir laden dich herzlich ein bei den Gefängnisinsassen. Mein Bruder ist, arbeitet, also der ist im Gefängnis, aber er arbeitet im Gefängnis. Also in eines der schlimmsten und größten Gefängnisse, die Deutschland hat, in Stammheim. Dort sind nur Gewaltverbrecher, Mörder und Terroristen. Und ich würde dort eingeladen werden und ich sollte über das Thema Leben in Freiheit in einem Gefängnis sprechen. Weiß ganz genau, dass diese Leute alles andere sind als frei. Hochinteressant, also ziemlich ungefährlich heute Morgen hier vor euch, weil wir nicht in Nordkorea sind, weil hier keiner nach Portugal fliegen will, weil keiner von uns im Gefängnis sitzen muss, wahrscheinlich auch nicht in Zukunft, also kann ich hier ganz unbekümmert über Leben in Freiheit sprechen. Nein, das ist nicht so. Ich möchte gerne euch versuchen und mit hineinnehmen in das, wo ich glaube, dass auch wir in Anlehnung an dessen, was Jesus uns gezeigt hat, sagt, es gibt so viele Plätze und Orte, wo du lebst, und das ist so eine große Unfreiheit. Wir haben auch heute in den Zeugnissen davon gehört übrigens. Ja? Also es bedeutet sogar, dass Menschen, die in Freiheit leben, in Wirklichkeit im Gefängnis hocken. Auch das ist Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, unsere Gegenwart finde ich sehr herausfordernd im Moment. Jeder von uns, ja, wenn wir uns besuchen würden, würden ganz bestimmt immer über das gleiche Thema reden. Irgendwann, das dauert nicht lange. Ja? Also unsere Gegenwart ist sehr herausfordernd. Und ich glaube, dass unsere Zukunft auch ganz schön herausfordernd ist. Sollen wir uns mal mit jungen Leuten unterhalten? Sollen wir uns mal mit jungen Leuten über Zukunft unterhalten? Wisst ihr, über welches Thema sie unbedingt und ganz bestimmt anfangen zu reden? Die fangen an, wenn sie nett sind, können sie das gut formulieren. Aber wenn du gut hinhörst, dann sagen sie manchmal, höre ich, ihr Älteren, ihr lebt auf Kosten meiner Zukunft. Sagen sie. Und gehen dafür auf die Straße. Leben in Freiheit? Wir leben in einer Situation, wisst ihr das? Corona hat Folgendes gemacht. Also es ist viel durcheinander gekommen. Wisst ihr das nicht? Amazon, die meist aufgeschlagene Seite im Internet ist, nicht Amazon? Habe ich mal gedacht. Das sind Pornoseiten. Das ist die Wahrheit, die dahinter steckt. Es gibt man steckt in einer Zeit, wo es unendlich viel Gebundenheit in vielfältiger Weise gibt. Und wisst ihr, was alle Gebundenheiten und alle Schwierigkeiten, die im Leben von Menschen hineinkommen oder man sogar es zugelassen hat, da hineinzugehen, das hat immer auch Auswirkungen. Und eine Auswirkung ist ganz bestimmt, dass Menschen tief verletzt sind, dass sie sich zurückgelassen fühlen, dass sie orientierungslos werden, mehr und mehr. Und wir Christen stehen manchmal daneben oder davor, versuchen irgendwie eine Lösung oder eine Sicht zu beschreiben und merken, dass das manchmal schwierig ist. Manchmal empfinde ich das so, dass auch wir Christen keine Antwort haben, aber dass wir darum ringen, eine Haltung einzunehmen, so dass ich etwas weitergeben kann oder etwas vorleben kann, wo der andere sagt, das ist aber irgendwie ein bisschen anders. Ich will davon mehr wissen. Also, wenn ich könnte euch über Ökologie oder über Umweltschutz, ich könnte euch über Politik, also ich könnte euch sagen, was besser wäre in Russland, ich könnte euch sagen, was besser wäre in China, sogar in Deutschland. Aber da scheint es irgendwie nicht so richtig zu sein. Manchmal ist es so, und ich kenne das von mir selber, dass man in einer Situation steckt, dass ich in einer Situation stecke, wo ich sage, irgendwie ziehe ich mich zurück. Ich gehe wieder dahin, was ich kenne. Das, was ich nicht genau weiß, da gehe ich nicht weiter mit um. Ich ziehe mich zurück. Ich verhalte mich wie vielleicht viele andere. Dieses Bild von einem Gefängnis gefällt mir deswegen so, weil ich glaube, dass wir alle, die wir Christen sind und die wir den Namen Jesus Christus auf unseren Lippen haben und wir sagen, ich bin wiedergeborener Christ, oder ich habe mich taufen lassen. Neben dem, dass es Konsequenzen, wie wir heute Morgen gehört haben, hat, gibt es folgende Situation, dass Gott Folgendes getan hat in dir und hat gesagt, ich entlasse dich aus dem Gefängnis der Vergangenheit. Ich entlasse dich aus dem Gefängnis der Vergangenheit. Deine Tür ist auf. Und bei einem ist das Riesending im Elternhaus, bei dem anderen ist es in der Verwandtschaft, bei dem anderen ist es im Job, bei dem anderen ist es in der Ehe, wie auch immer. Das ist nicht das Entscheidende. Aber entscheidend ist, dass Gott die Tür aufgemacht hat und gesagt, du bist frei. Du bist frei, endlich ein Leben zu leben, was von mir gegeben wird. Und du darfst dem nachspüren und darin unterwegs sein. Und manchmal empfinde ich so, dass wir mit der Zeit, man ist dann Christ, man ist dann gläubig, man liest dann in der Bibel oder auch nicht, man geht in den Gottesdienst oder auch nicht, aber es ist wie so eine Halbfreiheit, die man dann lebt, dass man wieder manchmal zwischenzeitlich, obwohl die Tür auf ist, wieder zurück in das Gefängnis geht und da sagt, das ist lieber das Leben, was ich kenne. Das ist das, wo ich mich auskenne. Ich weiß, das ist begrenzt, aber lieber lebe ich in der Begrenzung. Aber Gott, und das finde ich das Gewaltige daran, weil ich das weiß, deswegen sage ich das ziemlich deutlich. Ich weiß, dass in jedem, der heute Morgen hier sitzt und sich das im Internet anhört, dass Gott in uns Menschen etwas hineingelegt hat, was danach schreit, ein Leben in Freiheit zu leben. Jeder schreit danach. Und es ist gut. Wir haben eine Menge investiert, um manchmal dieses Leben zu knüppeln und zu sagen, ich richte mir das selber ein, weil ich nicht weiß oder nicht vorgelebt bekommen habe oder gezeigt bekommen habe, wie ein Leben in Freiheit, ein Leben mit Jesus Christus wirklich aussieht. In Johannes 28, Vers 32 und Vers 36 steht Folgendes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ich möchte am liebsten so einen Minitest machen. Habt ihr die Wahrheit erkannt in eurem Leben? Hab ich die Wahrheit im Leben erkannt? Wenn du sie erkannt hast, das war ja zögerlich das Jahr, ne? Wenn ich die Wahrheit erkannt habe, dann wird die Wahrheit mich tatsächlich befreien. Dann heißt das, bedeutet nichts anderes als, Jesus sagt, wenn du mich erkannt hast, dann bist du ein Befreiter. Dann bist du keiner, der freiwillig wieder zurück ins Gefängnis geht. dann bist du ein wirklich Befreiter. Jesus ist nämlich tatsächlich gekommen. Wisst ihr, manche bleiben dabei stehen, dass man sich bekehrt hat. Jesus hat die Sünden weggenommen, der hat für meine Schuld bezahlt. Das ist alles richtig. Aber das ist doch nicht das ganze, das volle Evangelium. Das volle Evangelium ist doch, dass Jesus sagt, ich versetze euch, ich statte euch neu aus, ihr seid neue Geschöpfe und in eurem Leben soll etwas anderes wirksam werden. Und das soll so wirksam sein, dass andere Leute auf dich schauen, auf mich schauen und sagen, hier ist was anderes. Leonie hat ein bisschen davon erzählt. Das finde ich spannend. Lukas 4, 16 bis 18 möchte ich euch kurz vorlesen. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbrachte, hier geht es um Jesus, ne? Der kommt in seine Heimatstadt, und ging, wie er gewohnt war, auch interessant, ne? Gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte Jesus die Schriftrolle des Propheten Jesaja, und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, ich möchte am liebsten bei dieser Stelle, aber ich habe ja gesagt, ich mache es kurz, lange verbleiben. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ich habe mal gedacht, wie wäre das wohl, wenn ich euch das sagen würde? Der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn redet durch mich. Bitte nehmt es ziemlich genau. Nimmt es wirklich auf, denn es ist nicht Jochen, der hier steht. Also natürlich ist es Jochen, der hier steht. Aber der Geist des Herrn spricht zu dir. Und ich sage dir, in mir, nee, ich muss jetzt das richtig vorlesen, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Wow! Heißt das, ich kann nach Nordkorea gehen, ins Gefängnis gehen und so ein Wort da predigen? Ich bin gekommen, weil der Geist des Herrn auf mir ruht und ich spreche dir zu, Freiheit in deinem Leben. Die würden sagen, du tickst nicht ganz sauber. Und vielleicht hätten sie recht oder doch nicht. Jesus jedenfalls hat es getan. Er hat das gesagt. Er hat übrigens, wisst ihr, wie das irgendwie ausgegangen ist? Bibelkenner wissen das. Die haben doch ein bisschen mit Jesus diskutiert, ein ganz bisschen, nicht lange. Da haben sie es nicht mehr ausgehalten. Die haben gesagt, sowas von arrogant, dieser Jesus, wir kennen den doch. Das ist doch ein ganz normaler in Wirklichkeit. Das ist doch nicht hier, der hat doch bei uns da oben das Dach repariert. Ein Zimmermann. Die waren so sauer auf Jesus, die wollten ihn umbringen. Die wollten ihn anschließend von der Klippe stürzen. Jedenfalls, hier hören wir davon, dass Jesus sagt, ich bin unterwegs zu den Menschen, neben dem, dass es später gekommen ist, dass er von aller Schuld und Sünde befreit hat, weil das die Voraussetzung ist, um beim Leben in Empfang zu nehmen, zu sagen, ich verkündige den Armen, den Leuten, die meinen, dass sie arm sind, nichts haben, ich verkündige ihnen die frohe Botschaft, die Botschaft, dass der Weg zu Gott frei ist, dass sie nicht mehr an dem Alten behaftet bleiben, dass Menschen, die sie gefangen sind, und hier meint Jesus nicht auch, er meint hier in dem Sinne nicht das Gefängnis, wo man eingesperrt ist, sondern in Dingen gefangen, wo man sagt, wie komme ich da bloß raus? Ich möchte dir heute zusprechen, wenn du heute sagst, wenn du heute Morgen das hier hörst und sagst, ich bin in einer Sache, ich komme da nicht weiter. Lass das doch mal kurz zu als Bild, das ist wie in einem Gefängnis zu hocken. Manchmal ist es so, dass man schon so oft von Jesus etwas gehört hat, aber noch nie eine Entscheidung getroffen hat, sagt, ich weiß, worum es geht, ich habe es verstanden, aber ich habe nicht den Mut. Ich bin wie in einem Gefängnis, was werde ich wohl verlieren? Was wird wohl geschehen, wenn ich raustrete und sage, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus? Finde ich ja auch, kann man ja nicht machen. Haben wir ein Stück heute gehört im Zeugnis, oder? was das bedeutet, diesen Schritt zu gehen. Viele Menschen haben das schon erlebt, haben erlebt, diesen Weg mit Gott zu gehen und haben auch erlebt, dass dann Dinge im Leben passieren, die oftmals dann auch wieder kritisiert werden, weil wir Christen nicht wirklich diese Kraft ausstrahlen, nicht diese Kraft tatsächlich bei uns haben. Galater 5, Vers 1, da heißt es, so hat uns Christus wirklich befreit. Könnt ihr das verstehen? Christus hat dich wirklich befreit. Wenn du den Namen Jesu trägst, wenn du dich als Christ vor der Welt bekennst als Christ. Also, so sagt er, so hat uns also Christus befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Nochmal. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Wer ist damit gemeint? Wir, oder? Das ist genial, dass Gott sagt, dass Gott uns den Hinweis gibt, dass in jedem von Leben von uns Dinge geschehen können und auch werden, die uns wieder dahin zurückziehen, wo wir mal waren. Hochinteressant. Wo wir doch wissen, dass Jesus uns befreit hat. Römer 8, Vers 15. Dort heißt es, ist eigentlich so eine, also fast wie so eine Folge, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen. Wisst ihr, dass Gott für uns, für mich, ein Leben vorgesehen hat und ich spüre dem immer deutlicher nach, wo ich sage, Gott, warum habe ich das nicht erkannt, obwohl ich dein Wort gelesen habe? Warum konnte ich nicht erkennen, dass nicht ich durch irgendetwas tun, indem ich mehr bete und mehr Bibel lese oder mehr Gottesdienste besuche oder mehr im Internet Gottesdienste oder Predigten anhöre, sondern dass ich vor dir bin und sage, ich weiß, ich habe, höre, ich glaube dir, dass du sagst, Jochen, du sollst frei sein. Du sollst frei sein und nicht gebunden an Vergangenheit. Es bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich glaube dir mehr als das, was ich bislang erlebt habe. Gerade für Christen, die schon länger unterwegs sind und meinen zu wissen, wie es geht, für die ist es nicht immer ganz einfach. Aber ich möchte uns allen zurufen, lasst uns nicht dem nachgehen. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern wir haben den Geist von Christus empfangen, der uns in das Leben, in die Freiheit führt. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Wisst ihr was? Das fand ich total, auch das kann man alles nicht machen. Heute in den Zeugnissen haben wir das gehört. Wisst ihr, leibliche Väter können manchmal ganz schön dumme Sachen machen, oder? Uiuiui. Und so, dass du Jahrzehnte darunter leidest, was dein Vater getan hat in deinem Leben. Und jetzt sagt hier Gott, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Es ist so gut, Vater sagen zu können, so gut, Vater erleben zu können. Ein Knecht hat Angst vor seinem Herrn, Fehler zu machen. Stimmt das? Da kriegt er Lack. Ich versuche das mal so gut es ich das kann hinzukriegen, ohne auch für mich selbst das irgendwie schwer zu machen oder schwierig zu machen. Ich soll Entscheidungen treffen und habe Angst vor dieser Entscheidung. Ich habe Angst, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Weil ich weiß, wenn ich diese Entscheidung treffe, werde ich Menschen nicht glücklich machen. Wenn ich diese Entscheidung treffe, werde ich nicht nur Freunde haben. Das weiß ich. Das weiß ich vorher schon. Und ich spüre, es will ein Geist der Knechtschaft wieder zu mir zurückkommen. Und er sagt, spürst du die Furcht? Spürst du das? Mach's nicht, triff nicht die Entscheidung. Aber warum kann ich mich nicht neu entscheiden und sagen, das ist nicht wahr? Ich habe nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft, der ruft: Aber Vater, du bist bei mir und du wirst mit mir sein. Und du wirst mir helfen. Und du wirst an meiner Seite sein. Und das möchte ich euch heute Morgen zusprechen. Guck, und schon die letzte Bibelstelle, Epheser 3, 14 bis 21, die muss ich euch nochmal lesen. Da schreibt Paulus an die Epheser und ist für uns Europäer nicht so ganz einfach. So im Orient ist es ein bisschen einfacher bis heute noch. Paulus betet für Menschen, so ähnlich wie wir das hier für die drei heute Morgen gemacht haben. Er betet für sie. Er betet für die Gemeinde in Ephesus. Und dann betet er. Und das geht so los, ab Vers 14. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Hammer. Innerlich im Geist stark zu werden. Nochmal, ich bewege mich gerade nach Nordkorea und ins Gefängnis. Hier höre ich etwas, wo es heißt, dass in Umständen Gott mir etwas zuspricht, dass du innerlich eine Kraft bekommen kannst, um stark zu werden. Das heißt nicht, dass die Gefangenschaft sofort aufgehoben ist, aber dass du innerlich befreit werden kannst. Aber es geht noch weiter. Und ich bete, sagt Paulus, dass Christus durch den Glauben immer mehr, die Betonung möchte ich sagen, immer mehr, da geht noch mehr, da geht noch was, da geht noch eine ganze Menge, immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu dir hat, zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Versteht ihr das? Ich muss weiter. Durch die mächtige Kraft, die tatsächlich in dir wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gebührt alle Ehre in der Gemeinde durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Innerlich im Geist stark zu werden, der Geist Gottes, der Heilige Geist schöpft aus dem Reichtum der unermesslichen Herrlichkeit Gottes. Wofür? Damit du und ich dieses Leben, was Gott für uns bereitet hat, leben können. Wisst ihr, wie man übrigens Stärke gewinnt? Ich darf das mal verraten. Ne? Victor, das hast du heute nicht gesagt, aber ich weiß, dass du tolles Hobby hast, der bewegt sich gerne und also mag gerne Muskeln aufbauen, wo er sie haben will. Okay? Meine Frage ist, wenn der Pommes, Chips und Cola essen würde, sehr gerne, mag er vielleicht auch wohl mal zwischendurch, weiß ich nicht, und dann trainieren würde, was würdet ihr, ist es gut? Macht keinen Sinn. Wenn er gute Nahrung essen würde und anschließend auf die Couch geht. Ist das auch gut? Nicht wirklich, oder? Wenn wir stark werden wollen, brauchen wir gute Nahrung und richtiges Training, oder? Es geht nicht anders. Also wer meint, eine Abkürzung nehmen zu wollen, der wird nicht stark werden. Stark werden wir tatsächlich durch gute Nahrung. Das, was der Heilige Geist mir tatsächlich gibt, was du jeden Morgen und jeden Nachmittag und jeden Abend zu jeder Zeit von ihm bekommen kannst. Weil er hat das. Er hat es für uns vorgesehen. Und dann sagt er, und dann leb damit, das ist dein Training. Das ist nicht nur sonntags morgens hier, sondern überall da, wo wir sind. Wisst ihr was? Ich glaube, dass so manche Frustration in meinem Leben daher kommt, dass ich die Potenziale, die Gott in mir hineingelegt hat, nicht genutzt habe. Deswegen habe ich manchmal Frust. Deswegen sage ich manchmal, Gott, das funktioniert nicht, wie du sagst. Und Gott hat gesagt, du hast es nicht verstanden, es aufzunehmen und darin zu leben. Wenn du merkst, dass das nicht funktioniert, fang an, mit mir darüber zu reden. Fang an, mich zu bitten, zu fragen, Herr, wie soll ich es tun? Zeig mir, Geist Gottes, wie kommt das in Existenz, und zwar in meinem Leben. Lass uns nicht danach fragen, dahin zu gehen oder da zu gehen oder den Prediger zu hören oder die das Seminar zu besuchen. Also das sollen wir auch tun. Ihr versteht bitte richtig, ja? Das sollen wir auch tun. Aber entscheidend wichtig, dass Gott sagt, er hat es auch für mich, und zwar immer mehr und immer mehr. Verlassen wir den Status quo, und dann wird es so sein, dass wir immer mehr in der Liebe fest verwurzelt sind. Das hat Paulus gebetet. Der hat nicht gebetet, noch mehr Sicherheit, noch eine größere Rente, noch mehr Wohlstand, noch mehr Gesundheit, sondern er hat gesagt, es ist so enorm wichtig, dass die Umstände, in denen du reinkommst, wo du gar nichts für kannst, aber wenn du die Liebe Gottes nicht verlierst, wenn du fest verwurzelt bist in der Liebe des Herrn, dann kannst du an Orte gehen, dann kannst du in Umständen sein und sagst, ich habe die Lebenskraft in mir. Ich bin stark in ihm und er wird mich führen und er wird mich leiten und er wird mehr daraus machen und er wird dafür sorgen, dass ich Wurzeln schlagen kann. Was bedeutet das, wenn wir in dieses Leben und wenn du und ich uns danach mehr ausstrecken? Das ist keine Prophetie, das ist eigentlich ein geistliches Gesetz. Wenn wir Gott bitten, sagen, Herr, schenkt mir Wunder. Wisst ihr, wie Gott, also ich bin mir ziemlich sicher, wie Gott darauf antwortet? Der sagt, einverstanden, Jochen, einverstanden, ich auch. Es ist mein größter Wunsch, Wunder zu tun. Gott, hast du das wirklich so gemeint? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er das tun wird durch mich? Sollte Gott wirklich meinen, dass das so geht? Und wir spüren, dass wir lange Falsches trainiert haben. Ich habe so manches Mal Falsches trainiert, nicht gehört, nicht verstanden, dass mir jemand anders was versucht hat, weiß zu machen. Aber immer mehr verstehe ich und erkenne, dass Gott ein Ausmaß seiner Liebe zu mir und zu dir nicht nur hat, sondern sagt, ich gebe alles dafür, dass das in deinem Leben wirksam wird. Das soll mehr werden. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ich möchte genau, dass das, wenn du willst, versteht ihr, wir können jetzt hier noch ein bisschen was machen, aber das reicht. Entscheide du in deinem Inneren mehr und tiefer von ihm. Und ich prophezeie uns als Gemeinde, die sich nach dem ausstreckt. Lass uns nicht abhalten von dem Sichtbaren, sondern von dem, was Jesus durch sein Wort dir und mir und dieser Gemeinde zugesagt hat, darin unterwegs zu sein. Das wird es genau bewirken, wozu Gott es gesandt hat. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen anderen und so wunderbaren Vormittag. Danke, Geist Gottes, dass du jeden von uns hier heute Morgen siehst und jeden ganz tief so ins Herz schaust. Und ich bete, dass wir uns heute Morgen in unser Herzen dir gegenüber geradezu aufreißen und keine Angst mehr zu haben vor dem, was da sichtbar wird. Denn du drückst uns nicht, du verurteilst uns niemals, du sprichst niemals Verdammnis aus, sondern du zeigst uns deine Liebe und du zeigst uns so sehr, wie du für uns bist und mit uns gehen willst. Und so möchte ich wirklich das aussprechen. Gott Vater, wir haben deinen Geist und ich bete jetzt Geist Gottes für jeden heute Morgen und ich muss das so machen, ich muss meine Hand ihm sagen, hier bin ich, Heiliger Geist, hier bin ich und ich sehne mich danach, dass du mehr von dem aus der Herrlichkeit des Himmels mehr davon in mich hineingeben kannst, damit das vollendet wird und vollbracht wird, was du durch mich und für jeden Einzelnen, der das will, tun kannst. Ich weiß, dass du das nicht nur machen kannst, sondern ich weiß, dass du das machen willst. Herr, nimm neu unsere Herzen. Komm, Heiliger Geist, führe und leite du uns dahin, wohin der Vater uns haben will. Dann wird es gut sein. Dann ist es gut. Danke dafür. Danke dafür. Liebe Gemeinde, die heute Morgen hier ist und im Internet das anhört, geh, aber geh niemals ohne diese Sehnsucht des Herzens. Nicht du hast diese Sehnsucht, die hat Gott Vater dir ins Herz gelegt. Folge ihm, es wird mehr werden, er wird es füllen, du wirst stark werden und Liebe wird dich erreichen. Amen. Amen. Ich würde das so machen. Wir hätten jetzt noch ein kleines Mini-Programm,